Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam ist wie immer hier mein Co-Host Stefan Schierschwitz, der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V. Moin, Stefan.
Moin, moin nach Hamburg und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Bei uns im Podcast und auch im Verein der Allstars geht es um die Mobilitätswende. Klassischerweise laden wir uns Menschen ein, die in dem Konzert der Mobilitätswende was bewirken können und was orchestrieren. Zuletzt hatten wir immer Leute, die aus der Branche kommen und eine Mobilitätsform irgendwie repräsentieren. Heute haben wir mal jemand, der wie wir das Thema Mobilität einfach multipliziert und darüber spricht und so hilft, die Mobilitätswende in Gang zu bringen oder in Gang zu halten und weiter zu pushen. Herzlich willkommen, Christoph Seierlein vom Manager Magazin, Redakteur von Mobilität. Und bevor ich jetzt noch mehr über dich erzähle, Christoph, darfst du dich standesgemäß bei uns selbst vorstellen. Tobias hält den Countdown in die Kamera, 60 Sekunden. Und
genau, schieß los.
Ja, jetzt läuft die Uhr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Jetzt habe ich nur noch ein paar Sekunden, deswegen ohne lange Vorrede ein bisschen zu mir. Ja, du hast gesagt, ich bin Redakteur beim Manager-Magazin für Mobilitätsthemen, arbeite dort seit 3,5 Jahren relativ genau und kümmere mich schon relativ viel, muss man sagen, immer noch um die Automobilindustrie. Also wir merken, unsere Leser sind sehr hyped darauf, was rund um das Thema Automobilindustrie passiert, aber wir denken Mobilität auch breiter, also Fahrrad, Flugtaxi, alles Mögliche findet bei uns auch statt. Deutsche Bahn, immer auch mal wieder ein Klassiker, der für gute Lesezahlen auch immer gut ist. Zu mir, ich habe Journalismus studiert mit einem Schwerpunkt auch Richtung Technik mehr oder weniger und bin dann so in die Automobilschiene, Mobilitätsschiene reingerutscht, war dann lange bei einem Fachverlag in Würzburg mit einem starken Autofokus und jetzt eben beim Manager-Magazin.
Super, wow. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr und ich bin auch begeisterter Leser deiner Inhalte, Christoph. Ich weiß gar nicht, ob der Managed Mobility Newsletter immer noch so stattfindet, aber auf jeden Fall war das regelmäßige Kost. Und wir haben dich heute auch mit dabei, weil wir mal ein bisschen mehr Auto in die Mobilitätswende reinbringen. Von daher passt es ganz gut. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, fragen wir immer unseren Gast und so auch dich nach den Assoziationen zum Begriff Mobilitätswende. 3 Stück. Was fällt dir denn dazu ein?
Ja, mir sind da zweimal das Thema Wandel in den Sinn gekommen. Einmal ein technologischer Wandel, der stattfindet, einmal aber auch ein kultureller Wandel. Wenn wir jetzt auf die Seite der Verbraucher gucken, da tut sich ja auch massiv was, wenn man über das Thema Wende nachdenkt. Wandel ist da auch naheliegend, aber ich würde da schon unterscheiden zwischen Technologie und dem kulturellen Aspekt. Und als drittes kommt mir schon noch in den Sinn auch dieses Thema Multimodalität, was, glaube ich, ja, lange jetzt nicht die riesige Rolle gespielt hat, wenn man über Mobilität nachgedacht hat, jetzt aber in meinen Augen immer wichtiger wird, definitiv.
Wunderbar, wir kommen im Gespräch, Tobias, ne?
Ja, genau, ich habe schon eine Frage, glaubt man es denn? Ich würde es gerne einmal kurz aufgreifen, deine 3 Punkte, also zumindest ein Aspekt davon. Du sagst ja 2 Formen von Wandel, technologisch und kulturell. Welcher ist denn der schwierigere und warum?
Ja, schwieriger ist in meinen Augen schon der kulturelle Wandel. Also technologisch, ja, ist relativ klar, ne? Wir bewegen uns weg oder von fossilen Fortbewegungsmethoden, wenn man es mal so überschreiben will, hin zu hoffentlich umweltschonenderen. Und ich glaube, da sind ja viele Schritte auch schon gegangen. Und dass das möglich ist, das sieht man. Kulturell ist immer schwieriger, weil warum ist das so? Man geht an die Gewohnheiten der Menschen ran und wir alle wissen das selber. Veränderung ist oft mit Ängsten, Sorgen und Ähnlichem auch verbunden. Niemand verändert sich jetzt unbedingt gerne, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dementsprechend glaube ich, dass da schon die dickeren Bretter zu bohren sind, wenn man einfach sagt, okay, es wäre nötig im Sinne einer Mobilitätswende, dass du da dein Verhalten überdenkst, veränderst und vielleicht auch bereit bist, manchen ja, Komfort-Nachteil vielleicht auch erstmal in Kauf zu nehmen, bis das Ganze sich so eingespielt hat, dass es für alle auch wirklich gut laufen kann. Ne?
Jetzt in allen Umfragen, die man im Kontext Mobilität irgendwie lostritt, in Deutschland ist es diese Mobilität in Deutschland-Umfrage vom Verkehrsministerium, da kommt eigentlich immer fast schon derselbe Wert raus. Roundabout, der verändert sich marginal. Und das sind immer 80% ist das Auto im Alltagsleben der Menschen so im Durchschnitt das Mittel der Wahl. Von daher müssen wir eigentlich fast festhalten, wenn man irgendwie an Mobilität ran will und irgendwie was bewirken, dann muss es doch über die Mobilitätsform Auto passieren. Was kann die Automobilindustrie, was kann das Auto deiner Meinung nach da jetzt wirklich beitragen im Sinne einer Wende?
Ja, ich glaube, was erstmal zentral ist, ist, dass, wie du sagst, man kann das Auto auf keinen Fall ausklammern, wenn man es mit dem Thema Mobilitätswende ernst meint, ne? Weil das würde einfach an der Realität von wahrscheinlich der weit überwiegenden Mehrheit der Personen vorbeigehen. Also jeder nutzt in irgendeiner Form oder fast jeder nutzt in irgendeiner Form Autos relativ häufig, sei es jetzt, ob man es besitzt oder ob man es teilt oder was auch immer damit macht. Es ist auf jeden Fall so, dass das Auto nicht verschwinden wird und ich würde es auch nicht für besonders sinnvoll erachten, dass man sagt, okay, das Auto hat ausgedient, wir müssen schauen, dass wir maximal davon wegkommen, weil ich glaube, wie gesagt, also selbst wenn man es nicht will, ist man relativ häufig dann doch noch auf ein Auto angewiesen, wenn man relativ komfortabel von A nach B kommen will. Was kann man da jetzt tun? Ja, also ich habe es vielleicht schon angeteasert, das Thema Besitzen ändert sich. Vielleicht kommt man stärker eben in die Richtung Nutzen und sagt, okay, wenn wir heute auch auf andere Statistiken schauen, wie lange steht ein Auto in der Regel am Tag rum? Sehr lange, wenn man es ehrlich betrachtet. Also es gibt diese Statistiken 23 Stunden am Tag. Ich weiß nicht, ob die komplett akkurat sind, aber ich glaube schon, dass es in die Nähe geht. Und ich glaube, da liegt wahrscheinlich tatsächlich der größte Hebel, wenn man das knackt, dieses Thema, und sagt, ey, wir haben eigentlich wahnsinnig viel Blech hier rumstehen die meiste Zeit des Tages. Wie kann man das dann sinnvoller nutzen? Da ist sehr, sehr viel Effizienz rauszuholen. Und daneben ist es dann natürlich auch der technologische Aspekt, dass man sagt, okay, wir müssen schauen, dass wir auf sauberere Formen im Antrieb kommen, um der Umwelt auch etwas zugute zu tun. Ja.
Jetzt Sharing, um deinen ersten Punkt gleich mal aufzugreifen. Die Automobilindustrie könnte ja, wenn sie wollte, im Kontext Sharing mit dem Asset-Auto durchaus was tun. Haben sie ja auch in der Vergangenheit und tun sie ja teilweise immer noch. Was passiert da in der Automobilindustrie? Kaufen die jetzt Sharing-Dienste auf? Verkaufen sie sie wieder? Oder wo ist da
Sie bräuchten sie zumindest dringend, ne? Weil wenn man sich überlegt, also angenommen, wir gehen weg vom Besitz, dann werden die Absatzzahlen ja zwangsläufig runtergehen. Das heißt, du brauchst irgendwie ein neues Produkt. Also will heißen, wahrscheinlich eine Dienstleistung.
Ja, also ob tatsächlich der Absatz so schnell, so rapide sinken würde, weiß ich gar nicht. Das kommt immer darauf an, in welchem Modell man dann irgendwo landet, auch beim Sharing. Ich meine, auch Sharing-Anbieter brauchen relativ große Flotten, wenn sie flächenabdeckend irgendwo arbeiten wollen und operieren wollen. Viele Automobilhersteller haben es versucht in der Vergangenheit. Die meisten sind inzwischen wieder raus. Ich glaube, wirklich drin ist Stellantis ist noch relativ gut mit drin. VW ist rausgegangen mit WeShare. BMW, Mercedes auch bekannt, dass sie an Stellantis eben verkauft haben. Was stellt man da fest? Also es ist leider, würde ich sagen, oft irgendwie so, dass man von außen betrachtet den Eindruck hat, alles, was über das Thema Autobauen hinausgeht, ist bei den Automobilherstellern nicht so besonders gut aufgehoben. Also sie kriegen es selten irgendwie hin, dass daraus etwas entsteht, sei es geschäftlich, aber irgendwie auch emotional im Innenleben der Konzerne, womit dann alle irgendwie glücklich sind. Und das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite finde ich auch bedenklich, weil ich glaube, es ist schon riskant, das eben anderen komplett zu überlassen und seien es jetzt Tech-Player oder wer auch immer das dann groß spielen wird. Und mal schauen, also ich glaube so beim Thema autonomen Fahren, wenn man dann noch einen Schritt weiter denkt, was ja viel dann auch connected sein wird mit Shared Services, da versuchen es einige dann doch noch ja weiter mitzuspielen und vielleicht auch ja den Finger drauf zu haben aus Automobilherstellersicht. Aber wie gut das gelingen wird, da kann man auch da jetzt schon, glaube ich, ein großes Fragezeichen dahinter stellen, ja.
Ich gehe voll mit, was du gesagt hast. Ne, irgendwie kriegen sie es nicht hin oder haben sie jetzt in diesen Schüben immer mal wieder was gekauft und dann hat es nicht funktioniert, abgestoßen. Heißt es im Umkehrschluss, dass unsere, ich weiß nicht, die deutsche oder die europäische Mobilitätswende zum Erliegen kommt? Weil wir brauchen ja jemanden, der auch eine Wirtschaftskraft hat, um so ein Thema zu pushen und weiter zu skalieren. Und wenn die das eigentlich könnten, abstoßen und rausgehen, dann könnte man irgendwie Angst bekommen im Sinne von, da geht jetzt gar nichts mehr. Was meinst du dazu?
Ja, ganz so dramatisch sehe ich es nicht, weil ich glaube, es wird eben andere geben, die das Thema pushen und da kommen schon auch Player rein, die haben auch eine gewisse Finanzkraft und sollten da letztendlich schon auch einen langen Atem haben. Und ich glaube auch, dass die Automobilindustrie ist ja nicht komplett raus. Also wir werden in dem Umfeld wahrscheinlich mehr und mehr Partnerschaften sehen, wenn man jetzt zum Beispiel auch guckt, was Uber gerade macht, die Partnern so ziemlich mit jedem, der gerade nicht bei 3 auf dem Baum ist, wenn es ums Thema geht, autonomes Fahren und die Plattform dahinter irgendwie auszubauen. Ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird. Ich bin aber auch eben gespannt, in welcher Rolle sich dann die Automobilhersteller am Ende wiederfinden und wie fein sie dann damit da auch sind. Weil eigentlich ist man es halt gewohnt, dass man vieles in der eigenen Hand hat. In Zukunft wird es wahrscheinlich eher dahin gehen, dass man eben partnern muss und nicht immer unbedingt der große Partner ist, sondern manchmal eben auch nur noch der Juniorpartner. Ne?
Das ist, glaube ich, für die Branche ein ganz, ganz harter Schritt. Ne?
Also absolut, absolut.
Die waren ja. Die Großen, waren das Rückgrat und jetzt sind sie noch, sind sie zwar noch da, aber im Zweifel vielleicht sogar austauschbar.
Ja, es ist, die Frage stellt sich, ne? Bist du irgendwann nur noch blöd gesagt der Lieferant der Hülle und das Innenleben der Hülle bestimmen dann halt andere und ich glaube, das ist ein schon reales Szenario, mit dem die sich befassen müssen, definitiv.
Und glaubst du, dass das so kommt? Also die versuchen ja alle, jetzt mal in ihrem eigenen Kernthema Auto, den Kunden ja auch zu begeistern und über das bloße Drinsitzen irgendwie an sich zu binden. Das versucht doch jeder irgendwie.
Ja, aber auch da sieht man, es fällt ihnen unfassbar schwer. Ne? Also sie sagen zwar, wir denken vom Kunden her und stellen den Kunden in den Mittelpunkt, aber wie gut gelingt das? Also wenn man schaut, so die Softwareprobleme der Industrie sind ja massenhaft beschrieben worden. Ne? Also es ist einfach nicht der Kern dessen, was sie gut beherrschen. Und jetzt geht man eben dahin über, auch mehr und mehr Richtung Kooperation zu denken und zu sagen, okay, wir brauchen eben Tech-Player, die das aus dem FF können, um den Kunden im Auto-Innenleben das zu bieten, was sie wollen. Und ich finde das gar nicht verkehrt. Also ich glaube, es ist einfach so, manchmal muss man auch anerkennen, was man eben nicht gut kann und sich auf seine Stärken dann auch irgendwie ja wieder besinnen, um nicht komplett irgendwie abzuschmieren. Aber klar, das ist so ein Wandel oder auch so eine Erkenntnis, die ist oft auch mit Schmerzen verbunden, absolut.
Und im Kontext, also zur Frage, was kann die Automobilindustrie, die deutsche, wirklich? Also wir sind ja Ingenieursmeister. Jetzt ist aber im Sinne der Antriebswende und der Elektromobilität haben wir da nicht mehr diesen Vorteil, oder? Also, oder haben wir den schon noch und der wird es demnächst auch zuschlagen und wir rollen das Feld von hinten auf. Was wird passieren?
Also ich glaube schon, dass es steckt eine wahnsinnige Stärke und Substanz in der deutschen Automobilindustrie. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das machen wir gerne, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum. Wir ergötzen uns auch gerne irgendwie so am eigenen Versagen, mehr oder weniger. Da haben wir irgendwie gefühlt große Freude teilweise dran oder ich weiß nicht, ob Freude das richtige Wort ist, aber wir schlachten es schon also, gerne
so
aus.
So ein gesunder, ne? Fatalismus, ne? Das ist uns Deutschen nicht fremd.
Ja. Genau. Und was natürlich schon auch so ist, dass man seine absolute Vormachtstellung, die man in dieser Verbrennerwelt definitiv hatte, die hast du in der Elektrowelt nicht mehr so. Ne? Also da sind eben andere stark aufgekommen. Man muss auch einfach sagen, es ist technisch weniger komplex, der Elektroantrieb, als es so eine Verbrenner-Hochkunst, will ich es mal irgendwie war. Das hast du da halt nicht mehr. Und es kommt eben auch dazu, dass zumindest in einigen Regionen der Welt so andere Fähigkeiten jetzt stärker gefragt sind oder mehr in den Vordergrund rücken, wie es eben diese Softwarekompetenz ist und so weiter und so fort. Und da tastet man sich jetzt, finde ich, gut ran in der deutschen Industrie. Man macht da Fortschritte, man hat auch vieles schon gelernt, man holt schnell auf und muss sich da nicht verstecken. Aber der Wettbewerb ist halt definitiv härter geworden, als man es aus der, in Anführungszeichen, alten Welt noch gekannt hat.
Und ich weiß nicht, jetzt mal einen etwas globaleren Blick, wie unterscheidet sich Mobilitätswende oder meinetwegen auch die Antriebswende zwischen China, USA und Europa? Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, ich glaube, vieles wird gerade in China schon getrieben vor allem. Also China legt halt ein wahnsinniges Tempo vor und will eben auch bei diesem Thema ganz massiv vorne dran mitspielen oder am besten vorne wegrennen. Und du hast halt bei dem Thema auch schnell, bist du beim Faktor Politik, Regulatorik und so weiter und so fort. Und was halt in China bist du eher so schnell im Trial-and-Error-Modus. Da wird einfach mal losgerannt und wir lassen eben auch mal Robotaxis rumfahren, schauen mal, wie es funktioniert. Das wäre hier in Europa schon wieder nicht möglich, ne? Also da, und ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, dass das in Europa nicht möglich ist, weil diese Regulatorik, die man beim autonomen Fahren hat hier in Europa, die gilt eigentlich schon als Goldstandard. Man muss halt nur irgendwo aufpassen, dass man sich nicht so weit reguliert, dass man wieder komplett abgehängt wird von allen anderen, so, ne? Aber ich glaube, das wird spannend zu sehen sein. Es gibt ja auch jetzt chinesische Player, die angekündigt haben, sie wollen jetzt mit ihren Robotaxis auch hierher kommen. Und da bin ich dann eben gespannt, wie gut ist das vereinbar mit dem Rechtsrahmen hier? Kriegen die das dann hin oder gibt es dann da großes Chaos? Gibt es dann da ein böses Erwachen? Also ich würde da nicht unbedingt in besser und schlechter clustern wollen, sondern einfach in etwas vorsichtiger und etwas forscher in der Herangehensweise. USA ist, finde ich, gerade einfach super schwierig zu greifen. Also du hast natürlich große Tech-Player, die schon vieles auch ausprobieren. Wir haben auch Waymo, sehen wir da drüben, die stark unterwegs sind im Bereich autonomes Fahren. Wir haben aber eben auch eine Regierung jetzt da in den USA, die total unberechenbar ist, wo du einfach nicht weißt, in welche Richtung bewegt sich's denn, wenn wir über Antriebe denken, eher wieder so ein bisschen rückwärtsgewandt wahrscheinlich. In welche Richtung bewegt sich's, wenn wir über autonomes Fahren denken? Da gibt's mal hier ein Bonbon, mal da ein Bonbon und dann wird wieder mal irgendein Knüppel reingeworfen. Das ist wirklich, finde ich, gerade sehr, sehr schwer zu greifen, in welche Richtung die sich bewegen. Ich sehe zumindest keine Stringente irgendwo, ja.
Wobei der Spirit der USA ja eher so ist, dass man denkt, ja, die wollen eher ermöglichen und sind nicht so bedenkengetrieben. Ich glaube, das ist schon ein echter Unterschied. Und natürlich, das ist schon spannend, ne? Diese politische Dimension, wo man sagt, natürlich kann ein System wie China, wo eventuell im Zweifel auch mal was eher möglich gemacht wird politisch, kann natürlich ganz anders Fahrt aufnehmen. Und wenn man da noch weiterdenkt und überlegt, dass das wirklich passiert, dass chinesische Robotaxis oder Autos mit vielen Kameras durch Deutschland fahren, dann hat das, finde ich, auch politisch nochmal eine ganz andere Komponente, ne? Und da muss man sich halt fragen, müssen wir nicht vielleicht langsam auch mal Tempo aufnehmen, damit wir so vielleicht unter Gesichtspunkten wie Sicherheit und Resilienz auch noch Herr im Haus bleiben.
Ja, bin ich voll dabei. Also das ist, glaube ich, genauso den Spagat, den man hinkriegen muss, dass man sagt, ja, diese Sicherheitsaspekte, die sind unfassbar wichtig, die sind absolut nicht zu gering einzuschätzen, wenn es darum geht, wie wir unser Verkehrssystem und alles drumherum irgendwie umbauen wollen. Es darf aber natürlich nicht dazu führen, dass wir bei technologischen Trends komplett abgehängt werden aufgrund dieser Komponente, ne? Das wäre nicht gut.
Und ich meinte auch militärische Sicherheit, ne? Also man weiß, dass das Freund China hier permanent durchs Land fährt und alles fein säuberlich aufnimmt. Das, ich sag mal so, da hätten sie uns gegenüber wahrscheinlich einen kleinen Vorteil.
Ja, das wird natürlich dann auch interessant, wenn die tatsächlich kommen. Wie transparent sind dann da diese Systeme? Ich meine, dass es da große Bedenken gibt, das wissen wir alle. Und da bin ich schon wirklich gespannt, funktioniert das dann, was da angekündigt wird? Und wie groß ist auch das Vertrauen der Konsumenten dann da rein? Ne? Weil ich meine, das ist ja schon so, ich weiß immer nicht, ob man sich da in einer Bubble bewegt und sagt, okay, ja, wir alle denken darüber nach und wissen das und sagen, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist, würde ich da selber ein großes Zutrauen haben. Wie sieht es dann wirklich auf der Straße aus? Das wird schon interessant zu sehen sein. Wird es dann angenommen oder halt echt nicht?
Ich glaube, Convenience und Preis, ne? Das sind genau. Die beiden Schlüssel. Also Stichwort Staubsaugerroboter, die machen ja das Gleiche quasi so innerhalb der Wohnung. Und da sieht man ja schon, dass die Bereitschaft, das anzuwenden, also ich rede auch durchaus von mir selbst, die ist sehr hoch, weil man denkt, ey Mann, das ist das bessere System, das ist viel bequemer. Es ist auch gar nicht mehr so teuer, komm, ich mach das. Ne? Also, aber ich teile deine Meinung, Christoph, man darf echt gespannt sein, also wie es dann angenommen wird. Das ist halt natürlich nachher die entscheidende Frage.
Ja, ich glaube auch, dass in dem Zusammenhang wahrscheinlich der größere Schritt ist, Zutrauen in dieses Thema autonomes Fahren grundsätzlich und nicht, ist es ein Chinese oder ist es ein Europäer oder ist es ein Amerikaner, der dahinter steckt. Das kriegt wahrscheinlich der Normalo. Entweder kriegt das nicht mit oder es ist ihm relativ egal, solange eben Preis-Leistung passt. Ne? Das kann ich mir schon auch gut vorstellen.
Wie kann sich die Automobilindustrie jetzt eigentlich in diesen unterschiedlichen Märkten rüsten? Am Ende müssen sie sich ja sehr standardisiert aufstellen. Darin liegt dann Marge und auch Skalierbarkeit. Jetzt hast du gerade gesagt, meinetwegen USA und China sind schon, was autonomes Fahren betrifft, einfach weiter. Also da ist die Technologie mehr im Alltag. Wenn ich an das Interieur denke und an Entertainment, dann habe ich mir irgendwie gemerkt, die Chinesen sind da irgendwie vorneweg und haben auch einen ganz anderen Wert auf diese Thematik. Will sagen, der Konsument und der Markt hat einen völlig anderen Scope. Wie schafft es jetzt die Automobilindustrie da, was Wettbewerbsfähiges auf den Markt zu bringen und das irgendwie wirtschaftlich betreiben zu können?
Ja, das ist eine riesen Herausforderung. Also ich glaube, was wir sehen, ist so ein bisschen das Ende des Themas Weltauto, was lange ja getrieben wurde, auch von einem uns gut bekannten Konzern hier aus Deutschland, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, wir entwickeln hier in Deutschland ein Auto für die ganze Welt und jeder will genau das haben. Das ist vorbei, das Thema. Also man muss jetzt wirklich local for local denken. Es ist so ein Stück weit auch so eine Deglobalisierung. Ne? Also es ist wieder so, du brauchst mehr lokale Eigenschaften, um in den einzelnen Märkten wirklich erfolgreich sein zu können. Das sieht man ganz, ganz stark in China, wo eben ja ganz andere Dinge gefragt sind vom Kunden als jetzt hier in Europa. Also der will eben ja diese Karaoke-Funktion, der will das Auto mehr als Wohnzimmer wahrnehmen, als das bei uns der Fall ist. Ne? Bei uns bist du gerne dann wieder raus aus dem Auto, wenn du zu Hause angekommen bist. In China sitzen die Leute teilweise noch eine halbe Stunde in der Garage, um erstmal wieder runterzukommen und im Auto drin sozusagen. Also, habe ich tatsächlich vor Ort, als ich vor Ort war, auch gelernt, konnte ich mir auch nicht vorstellen.
Mit E-Auto geht das ja auch, beim Verbrenner ist davon abzuraten.
Ja, genau, das muss man dann natürlich beachten. Aber auch bei ausgeschaltetem Motor geht es auch im Verbrenner, aber dann muss halt das Infotainment noch laufen. Ne?
Ja, sehr schön.
Vielleicht weil im Auto mehr Platz als in der Wohnung ist.
Ja, genau. Und es ist halt für die auch wahnsinniger Stress oft, dieses Autofahren. Ne? Die bewegen sich, ich habe selber dann auch in Peking erlebt, als ich bei der Automesse da war, letztes Jahr, 2024. Da bewegst du dich halt wirklich mit, was weiß ich, Durchschnittsgeschwindigkeit irgendwas zwischen 5 und 10 km/h fort, weil praktisch schon Verkehrsinfarkt herrscht und unfassbar anstrengend und dann kommst du nach Hause und willst natürlich irgendwie auch nicht schlecht gelaunt durch die Tür laufen und dann bleiben die erstmal noch drin sitzen und kommen da wieder runter, indem sie irgendwie was Unterhaltsames da drin konsumieren und so. Also es ist wirklich einfach ein anderes Verhalten und Nutzerverhalten, als wir es kennen in Europa. Und man sieht auch, dass die Konzerne extrem darauf reagieren. Ne? Ich glaube, Volkswagen hat erst diese Woche jetzt eine Meldung rausgegeben, dass sie komplett unabhängig von der Zentrale jetzt in China Autos vom Scratch weg entwickeln und herstellen können. Ne? Und das ist schon eine massive Zeitenwende. Das ist was Neues. Da muss man jetzt mit umgehen lernen und muss dann auch schauen, wie erfolgreich gibt man das hin. Das kostet natürlich auch Geld. Das sind hohe Investitionen, definitiv. Aber eine andere Möglichkeit bleibt nicht wirklich, wenn man aktuell drauf schaut. Und dann, wenn wir wieder auf die andere Seite des Teils blicken, USA, hast du natürlich massive protektionistische Maßnahmen jetzt mit den Zöllen und so weiter und so fort, ne? Was auch wieder das Geschäftsmodell Export extrem schwierig macht. Und so gesehen brauchst du mindestens mal zwei Systeme, eins für China, eins für den Rest der Welt. Musst aber auch schauen, wie adaptierst du das Rest der Weltsystem wieder nochmal für USA und so. Ne? Also es ist schwierig. Ja, es ist echt schwierig.
Sehr interessant. Also es ist dann eher witzigerweise eine Regionalisierung, weil ich hätte jetzt das eben auch so gehört, dass man sagt, nee, du musst in China entwickeln, um weit vorn zu sein, aber die brauchen quasi vielleicht auch ein eigenes Produkt, höre ich raus. Ist aber ja auf eine Weise auch ganz schön spät, ne? Dass VW damit um die Ecke kommt. Also besser spät als nie, aber wenn sie das vor 10 Jahren oder 5 gemacht hätten, hätte es vielleicht auch nicht, wäre es auch nicht überraschend gewesen, oder?
Ja, vor 10 Jahren, das kriegt man, glaube ich, nicht hin, wenn man schaut, was die vor 10 Jahren in China verdient haben und wie gut das Geschäft da gelaufen ist. Da dann so frühzeitig zu erkennen, dass es in die Richtung gehen könnte, das wäre eine absolute Meisterleistung gewesen.
Okay, und, vor 5? Eine Gesellenleistung?
Vor 5 Jahren, ja, da sind wir halt dann beim Thema Covid und China war praktisch mehr oder weniger nicht gut zu erreichen für die Zentrale und da liegt mit die Wurzel des Problems oder der vielen Probleme, die sie jetzt da haben in China. Dass praktisch der Vorhang war zu, man hat nicht mehr so wirklich mitbekommen, was da gerade passiert und war dann ja sehr überrascht, als ich glaube 2022 Shanghai Autoshow, als man da zum ersten Mal gesehen hat, welche Stärke diese chinesische Automobilindustrie praktisch unbeobachtet über 2-3 Jahre entwickelt hat. Und wie das, das war ein Schock. Also es war ein absoluter Schock für die ganze Automobilindustrie hier. Die Leute, also das Management war zum ersten Mal wieder nach 2-3 Jahren in China als hingefahren und kam völlig betröppelt zurück.
Das finde ich ja krass, dass so eine, habe ich noch nie so gesehen, aber hoffentlich haben die das nicht mit Absicht gemacht, um in ihren Industrien 2 Jahre in Ruhe
weiterzukommen. Oh, kein Verschwörungspodcast.
Das wäre jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber man muss schon sagen, sie haben diese Phase für sich sehr, sehr gut genutzt. Die haben hart gearbeitet, die haben das Know-how, was natürlich ja auch über Jahrzehnte da hingewandert ist. Ich meine, die haben das auch sagen wir strategisch, politisch strategisch schon clever gemacht mit der Joint-Venture-Pflicht, dass du halt vor Ort nur letztendlich aktiv sein darfst, wenn du eben deinen chinesischen Partner dir mit reinnimmst. Das war natürlich schon, wenn man es heute betrachtet, ein cleverer Schachzug. Ja, als es dann erkannt war, dann hat, finde ich, die Autoindustrie hier schon auch schnell reagiert darauf. Also es ist, wenn man guckt jetzt, dass VW zum Beispiel eben innerhalb von 2-3 Jahren hingegangen ist von sehr, sehr viel exportlastig einfach nach China die schönen großen Modelle rüberschieben und das Geld einstecken, hingegangen ist zu, wir machen von A bis Z jetzt alles da drüben alleine, ohne irgendwie an Wolfsburg gekettet zu sein. Das ist schon schnell, gerade für sagen wir mal, relativ unbewegliche Konzerne, wie sie ja eigentlich sind. Ja.
Du jetzt mal noch kurz mal weg vom Automobil, weil du gemeint hast, ne, der Alltagsverbraucher in China muss sich erstmal vom 5 km/h fahren erholen. Was macht dort die Regierung? Was macht das Ökosystem? Also das ist denen egal, dass sich die Blechlawinen da durchwälzen? Oder haben die da auch sowas wie Mobilitätswende und irgendwie Steuerung vor Augen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon viele so Sharing-Dienste und so gibt es da auch. Ne? Es wird auch Fahrrad wird irgendwie da gepusht und so weiter und so fort. Aber was man halt, glaube ich, da überhaupt nicht außer Augen lassen darf, ist auch, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt erst jetzt in die Möglichkeit bekommen, sich zum ersten Mal in ihrem Leben ein Auto anzuschaffen. Ne? Das ist ja, also wenn hier in Europa sind wir in einem wahnsinnig gesättigten Markt irgendwie. Da jeder, der sich ein Auto kauft, hat davor schon gefühlt 5 andere gehabt, weil ich meine, die ganz jungen Leute sind jetzt nicht die klassischen Autokäufer. Und da ist es eben, da spürt man noch so einen völlig anderen Enthusiasmus rund um das Thema Auto. Ne? Das ist für die viel mehr Statussymbol, würde ich mal vermuten, als es bei uns jetzt noch der Fall ist. Und inwieweit die Regierung da regulatorisch eingreift gegen diesen Verkehrsinfarkt, traue ich mich nicht so zu beurteilen. Es wird schon auch spannend zu sehen sein. Nächstes Jahr gibt es ja einen neuen 5-Jahres-Plan der Regierung, wie es dann generell mit dem Thema Auto weitergeht, weil was man so hört, steht ja die hohe Förderung für New Energy Vehicles, wie sie das nennen, also Elektroautos, Plug-in-Hybride, Wasserstoffautos, nicht mehr in diesem neuen strategischen Plan. Und dann Wird schon auch wieder interessant, was das dann für die Entwicklung der lokalen Autoindustrie da vor Ort bedeutet. Ja.
Wie würdest du das generell einschätzen? Also es ist ja vor kurzem hier in Bayern das Thema Hybridförderung für BMW oder Wasserstoffförderung für BMW losgegangen. Welche Technologieform wird sich in der Antriebswende denn durchsetzen?
Ja, ich bin schwer befangen bei dieser Frage, weil Herr Söder hat ja irgendwie fast im gleichen Atemzug das sogenannte Familienstartgeld in Bayern gestrichen, hat gesagt, wir haben kein Geld mehr für Förderung von Familien, aber für irgendwelche Wasserstoffförderung war sie dann doch da. Nee, aber Spaß beiseite, also ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, dass man da reingeht. Ich bin jetzt auch kein Fan von irgendwie, wir sollten uns komplett auf eins versteifen. Irgendwie, ich glaube schon, dass es gut ist, an verschiedenen Technologien zu arbeiten und zu forschen. Ich glaube aber auch, was man sieht im PKW-Bereich, spricht eigentlich schon alles dafür, dass es stark in Richtung batterieelektrische Form geht, einfach aus Effizienzgründen und auch aus Reifegradgründen, was Ladeinfrastruktur und das ganze Ökosystem drumherum angeht. Ne? Also ich meine, Wasserstofftankstellen zum Beispiel sind im letzten Jahr ist die Zahl der Wasserstofftankstellen in Deutschland geschrumpft. Ich glaube, das sagt schon alles. So.
Und da würde ich mich selber auch festlegen. Also ich war auch lange Zeit, dass ich dachte, hey, Wasserstoff klingt ganz cool, aber ich glaube, wenn man ein bisschen in die Materie Wasserstoff eintaucht, ist auch recht klar, dass man das an sich für ganz andere Sachen braucht. Also der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, den wir erzeugen, der wird zuerst jetzt etwas platt ausgedrückt in die Stahlindustrie gehen und nicht unsere Autos befeuern, weil wir Autos eben auch prima mit Batterien fahren können.
Sehe ich genauso. Übrigens bei dem Thema fällt mir gerade ein. E-Fuels habe ich als Begriff schon lange nicht mehr gehört. Ist der mit der FDP gestorben?
Aber in Bayern hört man das, glaube ich, öfter nochmal. Also Technologieoffenheit ist das Stichwort, ne?
Ja, gibt es die noch in der Diskussion? Also ich meine, dass es die noch gibt, ist klar, aber
in der Formel 1 gibt es die noch, aber.
Ja, also ich würde die auch nicht komplett abschreiben, weil ich meine, wir nehmen am Freitag, 28. November nehmen wir auf und heute hat die Bundesregierung ja auch so ein paar Pläne wieder angekündigt rund ums Thema Elektromobilität und so weiter und so fort und auch relativ deutlich gesagt, sie wollen jetzt mal dieses Verbrenner aus in Anführungszeichen 2035 in der EU kippen. Und ich glaube, alles, was halt in diese Richtung geht, ist dann schon auch wieder, ja, so neuer Stoff eben für so Themen wie E-Fuels, wo man dann sagen kann, okay, wir müssen doch auch an den Bestand denken. Man wird jetzt nicht relativ schnell, wenn man nur an Deutschland denkt, über 40 Millionen sind es, glaube ich, Verbrenner von heute auf morgen austauschen durch batterieelektrische. Wie kriegen wir das umweltfreundlich hin? Das sehe ich schon, das ist schon ein Punkt. Die Frage ist halt, ja, wo sollen die E-Fuels herkommen? Wer soll das bezahlen?
Wie energieeffizient werden die erzeugt? Aber Verbrenner aus ist doch ein Kampfbegriff, da geht es auch um Neuzulassungen. Also insofern muss man ja, glaube ich, keine Angst haben, nicht?
Ja, aber es ist klar, wenn du an Neuzulassungen denkst und so, es wird ja trotzdem irgendwelche Grenzwerte geben, die du einhalten musst. Und ich sage mal, der Verbrennungsmotor an sich, wie er dasteht, ist schon sehr, sehr. Ich würde nicht sagen komplett ausentwickelt, aber sehr nahe da dran vermutlich. Und dann musst du ja doch auch wieder denken, drüber nachdenken, wenn man es weiter erlaubt, aber nur mit entsprechenden Grenzwerten, mit welcher Treibstoffquelle geht das denn dann, dass das letztendlich realistisch ist. Aber das ist Zukunftsmusik.
Gesamtbilanz. Weiß man nicht. Aber ich denke auf jeden Fall, dass also E-Fuels, sie mögen noch ein bisschen kommen, aber am Ende des Tages sind die halt ein Sterbebegleiter, ne? Und nichts anderes. Also die machen nicht, in meinen Augen nicht die Tür auf in eine Welt, wo man weiterhin maximal ineffiziente Verbrennermotoren betreibt, weil das ist ja auch noch so ein, ich glaube, Faktor 4 oder so ist das, ne, was Energieeffizienz angeht. Elektro zu Verbrenner kann man uns einfach nicht mehr leisten, so viel Energie zu verschleudern. Punkt um.
Ja, also das ist schon der springende Punkt vermutlich, denke ich auch, ja.
Du mal nochmal eine anderen Betrachtungswinkel. Mobilitätswende ist für mich irgendwie auch ein Massending. Also ich kann nur eine Wende schaffen, wenn viele mitmachen. Jetzt so der Switch zur Automobilindustrie, diese Thema Luxusstrategie versus ich bediene den Massenmarkt. Was passiert da gerade in der Automobilindustrie und warum macht es jetzt? Warum macht jetzt was anderes Sinn als vor, keine Ahnung, 4, 5 Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, diese Luxusstrategien, wenn man sich Mercedes zum Beispiel anschaut, die waren zum einen sehr stark kapitalmarktgetrieben. Ne? Also man hat gesehen, was Ferrari da macht mit irgendwie ein paar tausend Autos, die im Jahr verkaufen und eine Unternehmensbewertung, die, was weiß ich, dreimal so hoch ist wie Mercedes oder so. Ne? Das macht dich natürlich irgendwo stutzig, das kann ich schon irgendwo verstehen. Als zweiter Faktor kam, glaube ich, hinzu, und das war so ein bisschen fatal in dem ganzen Zusammenhang, als Covid seine Hochphase hatte so und diese ganzen Verwerfungen danach dann auch kamen, wie eben Lieferkettenprobleme, wie Chipmangel und so weiter und so fort, hatten wir diese ganz, ganz außergewöhnliche Situation in der Automobilindustrie, dass es mehr Nachfrage gab als Angebot. Das gibt es eigentlich nicht. Eigentlich haben wir immer Überproduktion in dieser Industrie. Das hat sich da aber eben für zwei bis drei Jahre mal umgekehrt. Und was ist passiert? Klingt erstmal dramatisch für die Industrie, wenn man sagt, okay, wir können nicht genug Autos bauen. Hat sich dann aber natürlich herausgestellt, dass man im Umkehrschluss die Autos unfassbar teuer verkaufen kann. Also zu viel höheren Deckungsbeiträgen, als man es normalerweise gewohnt ist. Und ja, sagen wir mal, je kleiner du dann bist als Anbieter, je weniger du, sagen wir mal, Fabriken auslasten musst, um irgendwie dein Geschäftsmodell aufrechterhalten zu können über Skaleneffekte, desto schöner wird es dann natürlich. Ne? Und dann hast du plötzlich irgendwie Renditen von 15%, 16%, 17%, 18% oder so und denkst du, oh, das macht ja Spaß, das Geschäft. Vielleicht können wir da eine Strategie draus entwickeln. Hat aber jetzt nicht so gut funktioniert, weil irgendwann kam die Normalität zurück, sage ich mal. Die Lieferketten waren irgendwann wieder hergestellt. Es gab wieder Überproduktion und weniger Nachfrage. Und dann brechen natürlich auch wieder die Margen ein, die du mit jedem Auto irgendwie verdienen kannst. Und du bist halt als ein Mercedes, bist du jetzt nicht der klassische Massenhersteller. Du bist aber eben auch kein Luxushersteller. Ne? Luxus lebt von der Verknappung. Du darfst eigentlich immer ein Auto weniger bauen, als der Markt verträgt. Wenn du aber Hersteller bist wie Mercedes mit ungefähr 2 Millionen verkauften Autos im Jahr, das ist nicht Luxus. Das mag Premium sein, aber das ist der falsche Ansatz, weil wir sehen es dann ja auch, ne? Wenn die Auslastung in den Werken dann eben nicht mehr passt, dann beißt sich die Katze auch wieder irgendwo in den Schwanz, weil das kostet dich dann auch massiv. Leerkosten in Fabriken unfassbar, unfassbar hoch. Und ja, da hat man, würde ich sagen, so ein bisschen, da war der Wunschvater des Gedanken, dass es eben genug Leute geben wird, die dann eben weiter bereit sind, diese extrem orbitant hohen Preise zu zahlen, hat sich so nicht eingestellt und musste man deswegen jetzt auch korrigieren, ja.
Und jetzt nochmal wieder der Sprung zurück zur Mobilitätswende. Ist Mobilitätswende irgendwie auch ein Luxusding, weil die Menschen müssen einfach von A nach B kommen, die brauchen irgendwie das Auto, also lass mich in Ruhe mit Lastenfahrrad und Co. Wie würdest du das einschätzen? Wie Luxus ist die Mobilitätswende? Oder wie massentauglich?
Ja, ich hatte es, glaube ich, irgendwann eingangs erwähnt. Ein ganz entscheidender Punkt ist das Thema Komfort, glaube ich. Ne? Weil sobald irgendwie ungemütlich, unbequem wird, machen es die meisten Leute nicht. Und das ist auch menschlich. Das ist vollkommen normal, dass du sagst, hey, warum soll ich umsteigen von etwas, was für mich bequemer ist, angenehmer ist, zu etwas, was eben genau das Gegenteil ist. Da sind wir bei diesem Thema kultureller Wandel und warum das so schwierig ist in meinen Augen, weil du musst den Leuten schon sehr, sehr gute Argumente geben, warum sie es machen sollen. Und klar, ich meine, es gibt gute Argumente, ne? Wenn wir ans Klima denken, wenn wir auch das Thema Kosten wird in die Richtung treiben, dass halt Autofahren immer teurer wird. Und es ist auch okay, weil ich meine, man muss sich das schon noch aus ökologischer Sicht auch leisten können, sag ich mal. Ne? Und da gibt es ja schon große Fragezeichen, wie lange das noch so gut geht. Aber ja, so gesehen ist es im Moment schon irgendwo ein Luxusthema, dass man, ich weiß zum Beispiel selber, ne, ich habe jetzt einen kleinen Sohn zu Hause. Wenn ich überlegen müsste, ich soll jetzt jeden Weg, den ich machen muss, irgendwo ohne Auto bewältigen, da kommst du ganz schön ins Rudern teilweise, ne, weil du sagst.
Aber vielleicht muss man auch erklären, wo du wohnst. Du wohnst, glaube ich, in Bayern so ein bisschen jetzt nicht so extrem verstädtert, oder?
Naja, doch, ich lebe in Würzburg. Das ist ja für eine der größeren Städte in Bayern. Aber
also ÖPNV gibt es?
Es gibt ÖPNV, aber ja, halt auch hinter der Stadtgrenze wird es dann schon eng wieder. Ne? Wird schon wieder schwierig und deswegen, ja, ist das einfach wirklich eine sehr, sehr harte Nuss, die da zu knacken ist. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Multimodalität, was ich ja auch eingangs erwähnt hatte. Man muss es einfach hinkriegen, dass verschiedene Mobilitätsformen perfekt ineinander greifen. Und da sind wir, glaube ich, auch noch ein ganz gutes Stück von weg. Ja.
Es gibt auch noch Luft nach oben, wie schön. Ne?
Luft nach oben ist immer da, aber ich finde es, also generell, also ich bin Fan von Mobilitätswende, ich glaube, die macht auch Sinn. Und ich glaube einfach auch die Flexibilität, je nach Lebensabschnittsphase, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, es wäre halt schade, wenn du jetzt aus diesem Familienmomentum wieder draußen bist und jetzt gibt es irgendwie nichts anderes und du würdest aber gern mal wieder mehr Fahrrad fahren oder individuellere Mobilität genießen. Von daher
also ein paar Idealisten reichen halt nicht aus, ne? Um eine Verkehrswende zustande zu kriegen. Und ich glaube, am Ende des Tages, das kann wahrscheinlich nur über Kosten laufen, ne? Wenn du Sachen halt realistisch bepreist, dann werden wir alle ganz schön Augen machen und die Liebe zum Fahrrad wieder entdecken, könnte ich mir vorstellen. Ich sehe es auch bei mir selbst. Ich fahre auch nach wie vor Strecken gern mit dem Auto, weil ich habe einfach keinen Bock bei dem Wetter jetzt aufs Rad. Es wäre nicht unmöglich, ne? Es würde mir nichts Übermenschliches abverlangt werden. Und doch Tendenz geht zum Auto. Wenn ich aber weiß, die Fahrt kostet mich jetzt ein Zwanni, obwohl ich nur dreimal um den Block fahre, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken.
Wenn ich am Ende deinen On-Demand-Shuttle vor der Haustüre abhole und
Träumchen.
Überall absetze, Träumchen,
wäre ich sofort dabei. Wäre mir auch was wert.
Ja, das, also ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Und was man da auch eben nicht außer Acht lassen darf, ist so der Sicherheitsaspekt. Ne? Also wenn du eben sagst, okay, wir haben mit solchen Modellen auch die Möglichkeit, den Verkehr nochmal deutlich sicherer zu machen, das ist ja auch ein super schlagkräftiges Argument. Ne? Weil ich meine, man weiß selber auch in der Stadt, ich fahre gerne Fahrrad, in der Stadt ist es aber manchmal fährt so ein bisschen die Angst schon auch mit. Und wenn du da halt ja auch dich mehr in eine Richtung bewegst, wo du sagst, ich kann mich guten Gewissens irgendwie auch fortbewegen, da müssen wir auch noch deutlich besser werden oder da muss es einfach noch bessere Lösungen müssen da noch gefunden werden. Ne? Und ich glaube, man muss sich da Schritt für Schritt irgendwie annähern, weil so, ja, es wird nicht diesen Moment geben, wo von heute auf morgen der Schalter einfach so umgelegt wird und dann ist diese Verkehrswende da sozusagen
aber,
oder Mobilitätswende.
Aber nichtsdestotrotz, wenn wir mal über mobile, autonome Shuttles reden, die uns die, sagen wir mal, mehr als die Hälfte des Individualverkehrs abbilden. In welchem Jahr wird denn das kaffeesatzmäßig mal der Fall sein? Glaubst du, das geht dann irgendwann noch ganz schnell so, wenn wir es erstmal raus haben? Also 10 Jahre oder reden wir eher von 20, 30 Jahren? Was würdest du so aus dem Bauchhaus sagen?
Ah, das ist super schwierig. Ich glaube, technologisch sind wir schon weit, was das angeht. Also das, ich bin auch in verschiedenen autonomen Fahrzeugen schon gesessen und man fühlt sich da gut drin. Also es ist selten so, dass ich sage, boah, das geht ja gar nicht, jetzt bin ich wieder selber ans Steuer, so ungefähr. Es sind halt so viele Faktoren, die da irgendwo noch mit reinspielen. Wir hatten es mit der Regulatorik, dann hast du auch so ethische Fragen, die irgendwo geklärt sein müssen, ne? Weil es lässt sich halt nicht in jeder Situation einen Unfall vermeiden und wer trägt dann die Haftung und so weiter und so. Es ist ja sehr komplex, dieses Feld, ne? Und ich glaube schon, je mehr Leute man da mal reingesetzt bekommt, desto schneller geht es dann auch, dass da Vertrauen wächst oder auch eine Begeisterung vielleicht auch dafür. Wir sehen auch, wie gesagt, mit Waymo in den USA, dass die echt schon gute Zahlen hinstellen, da in San Francisco zum Beispiel, ne? Also die Nutzungsrate ist echt, kann man sich schon sehr gut anschauen. Also es kann schnell gehen, auf so ein hartes Datum will ich mich, glaube ich, nicht committen. Das,
okay, dann höre ich mal raus, indirekt, also 10 Jahre, da über das Stöckchen springst du nicht, 20 Jahre.
Ja,
sehr weit weg, kann viel passieren, möglich. Ja. Ne?
Christoph, ich weiß nicht, ob du da tief genug drin bist oder irgendwie schon mehr weißt als wir, aber heute tagt doch auch in Berlin diese Taskforce Deutsche Bahn. Hast du da irgendwie schon was spitz bekommen? Was wird da passieren? Wie viel Change kann in kurzer Zeit im Bahnsystem Einzug erhalten?
Ah, da müssen wir mal unseren ganz persönlichen Bahnexperten beim Manager Magazin fragen, den Michael Machatschke. Ich habe ihn aber heute noch nicht gesprochen, leider.
Okay. Dann Vertrag, oder?
Ja, es ist natürlich, wir haben es neulich in dem Artikel so schön beschrieben. Überschrift war Höllenjob Bahn für die Evelyn Paller, die neue Chefin. Das ist schon eine Mammutaufgabe, ne? Also da hat man einfach, glaube ich, jetzt über Jahrzehnte so viel Mist gebaut, muss man ehrlich sagen, dass es einfach unfassbar schwierig ist, das zu entknoten und zu sagen, hey, jetzt geht's wieder voran. Ich glaube, das ist so ein bisschen, muss man bei vielen Dingen wirklich bei Null beginnen. Und das steht uns als Land auch echt nicht gut zu Gesicht, muss man sagen. Ne? Also es ist ja wirklich ein Trauerspiel. Und unsere Nachbarn, die ein funktionierendes Bahnsystem haben, die fragen sich teilweise, wenn sie dann hier über die Grenze kommen, warum habe ich, wenn ich von Paris bis Aachen gefahren bin, keine Verspätung und ab Aachen bis Frankfurt habe ich dann 2 Stunden? Das kann es ja nicht sein. So, ne? Ja. Und ich bin gespannt, dass ich will ihren Job nicht haben, muss ich ehrlich sagen, aber man kann ja nur die Daumen drücken, dass sich da was nach vorne bewegt, weil es wäre schon sehr wichtig.
Gut, wir sind, glaube ich, am Ende, Tobias, oder?
Würde ich auch sagen.
Letzte Frage, Christoph, an dich. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, was wird da unser Fokusthema sein?
Ja, ich glaube, wir werden viel darüber sprechen, wie gut hat sich das Thema Elektromobilität weiterentwickelt. Wir sehen es jetzt gerade, dass neue Förderprogramme und alles Mögliche auf den Weg gebracht wird. Führt das jetzt dazu, dass das so wirklich in die Breite reinkommt oder nicht? Bin ich gespannt, das wird ein Thema sein. Und ja, es gibt einfach unfassbar viele Themen, ne, rund um Mobilität. Das ist ja auch das Schöne, was diesen Sektor, will ich es mal nennen, ausmacht, dass einfach wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig schnelle Entwicklungen, wahnsinnig spannende Entwicklungen. Und dementsprechend könnten wir in einem Jahr wahrscheinlich sehr, sehr viel Neues auch schon besprechen, was wir jetzt noch gar nicht sehen, glaube ich, ja.
Da bin ich auch mal gespannt. Welche Mobilitätsform gibt es heute noch nicht und wird den Markt morgen erobert haben?
Na, ob wir es in einem Jahr haben, aber ich glaube, politisch wird sich einiges getan haben.
Jo. Christoph, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch. Paar Insights auch das von China fand ich echt interessant. Freue mich sehr, dass du dabei warst und bis bald, sage ich mal.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich sage auch bis bald. Ne?
Danke. Tschüss.
Ciao, danke.
Ja, Stefan, Thema Auto. Meine Frage gleich zu Beginn. Was fährst du eigentlich für ein Auto? Hast du überhaupt eins, klar?
Ja, 3 Kinder und ein Hund. Da ist die Wahl auf ein Multivan gefallen.
Firmenauto oder?
Privat. Das ist Privatauto, aber auch ein Firmenauto. Das ist ein Elektro. Das Privatauto ist ein Diesel. Von daher bin ich technologieoffen und schau mal, wo es hingeht, wie so schön
gelebte Technologieoffenheit.
Schön, absolut. Ja. Und ab und zu denke ich nach, ob wir nicht irgendwas mit Wasserstoff machen. Mal schauen. Nee, da bin ich gut versorgt.
Nicht zukunftsträchtig, glaube ich.
Ja, so, aber ansonsten, ich habe ein paar Takeaways, zwei massive, wenn du so möchtest, was mich echt überrascht hat und war so ein Augenöffner. Ich fand diesen Covid-Bezug zum Thema Mobilität, also klar, der war offensichtlich, da haben wir alle nichts mit Mobilität am Hund gehabt, aber jetzt hat er mich gerade so wieder ein bisschen eingeholt, also dieses Thema, eine Industrie in China macht ganz heimlich weiter. Und wenn es dann wieder erlaubt ist, dahin zu reisen, dann gucken die Ingenieure erstmal und sind überrascht. Also irgendwie nachvollziehbar. Also
unsere Ingenieure, ne? Genau,
unsere
was
Ingenieure
da
an der Stelle.
Was da hinter der großen Mauer passiert ist, ne?
Aber dass auch sowas ein Nachteil im Kontext Mobilität sein kann, dass man einfach weiter produziert.
Zufall, ne? Also auch sowas, dass das irgendwie dann mal reinspielt und dass das dazu führt, dass vielleicht, wenn du einen Anschluss verpasst, dass die Lücke gleich noch größer ist, ne?
Absolut. Also das ist so, das ist schon heftig. Von daher wünsche ich mir solche Pandemien auch aus diesem Grund nicht mehr. So, das war mal der eine Thema. Und dann das zweite Thema auch so ein bisschen mit Covid, fand ich auch total logisch. Diese Mercedes und die Luxusstrategie, und die hat Sinn gemacht in der Phase, wo diese Nicht-Lieferbarkeit war, ja, und auch die Kaufbereitschaft. Also dass sowas aus so einer Pandemie irgendwie entsteht. Irgendwie habe ich dann auch gedacht, dann finde ich es schon wieder gar nicht so verwerflich, dass man mal auf so ein Segment gesetzt hat und jetzt neu aussteuernd.
Aber du kannst ja nicht so einen ganzen Konzern umkrempeln. Ich meine, die haben ja auch ein bisschen Assets da rumstehen. Also so eine Fabrik zum Beispiel, mit der du nicht auf einmal so eine Ferrari-Luxus-Strategie durchziehen kannst. Finde ich schon, also okay, hätte klappen können, aber habe ich nicht so gesehen. Aber gut, okay. Ich bin ja zum Glück auch kein Manager, will ich auch gar nicht sein.
Ja, und was Positives auch ist Richtung Mobilitätswende. Ich habe tatsächlich ab und zu mal schon jetzt gedacht, auch in Anbetracht dieser wirtschaftlichen Situation, die auch unsere Branche Mobilität und OEMs da gerade beutelt, dass wir da uns von diesem Luxus einer Mobilitätswende vielleicht verabschieden müssen, weil diejenigen, die es bezahlen könnten und da irgendwie dran sein könnten, irgendwie auch gerade wegbrechen. Da war ja seine Antwort, nö, es gibt ja auch andere Player, die großen Tech-Player buttern ja im Gegenzug dann auch viel rein. Also von daher bin ich froh, dass das Mobilitätswende nicht von der Automobilindustrie alleine abhängig ist, sondern einfach breiter aufgestellt ist.
Da haben wir vielleicht auch eine andere Sichtweise drauf, weil ich glaube nicht, dass Mobilitätswende so nice to have ist, sondern ich glaube, das wird faktisch kommen, eben was ich auch vorhin im Gespräch schon meinte, wegen der Kosten. Also sobald wir anfangen, wahre Kosten an die Dinge ranzukleben, ist Mobilitätswende sozusagen garantiert und sicher und durch, weil wir kriegen das gar nicht anders hin, dass wir die Kosten runterkriegen, weil unser aktuelles Mobilitätsverhalten ist bei einer echten Kostenrechnung einfach für kaum jemanden noch darstellbar.
Ja, stimmt. Kosten. Das ist auch das, was gerade wieder die Welt diktiert. Übrigens noch so ein China-Takeaway. Also dieses, ich sitze im Auto und cool noch down. Und zwar nicht, weil es gerade auf der Autobahn so stressig war und mich einer mit Mach 200 von links überholt hat, sondern ganz im Gegenteil, weil ich mit 5 oder 10 km/h Schrittgeschwindigkeit ewig im Stau stand. Finde ich schon auch wieder irgendwie absurd, ne? Wie anders doch die Welt manchmal sein kann. Und dieses Thema, ich kann mir jetzt ein Auto leisten und genieße diesen Stau und dieses Fade-Out nach der Pendelei, ist ja einfach schon echt eine ganz andere Welt. Also fasziniert mich immer wieder.
Auto als Wohnzimmer.
Ja.
Mit eingebauter Karaoke-Anlage. Ich bin dabei.
Wenn es autonom fährt und ich wirklich voll genießen kann, dann tun die 5 bis 10 km/h auch nicht mehr weh. Wir werden sehen, wo die Welt hinfährt.
Ja, was ich spannend fand in dem Gespräch war zum einen, dass wir ja beim Thema Automobilitätswende wirklich immer noch und immer wieder und schon seit ganz langer Zeit dran sind und irgendwie gefühlt gar nicht so richtig vorankommen. Das ist mein Eindruck. Hätte ich vor 5 Jahren gedacht, dass wir heute schon viel, viel weiter sind. Es geht immer noch um Heiligtum und es geht darum, dass wir immer noch an den gleichen Schwellen stehen wie früher. Zum einen das Private und Persönliche, dass es schwerfällt, auch was loszulassen, was einem gehört. Zum anderen aber auch, dass wir Regulierungsfragen haben. Technologisch klappt es schon ganz gut. Finde ich immer wieder erstaunlich, dass das ein Thema ist, das irgendwie sich Stand jetzt noch nicht lösen lässt und anscheinend Druck von außen braucht. Davon gehe ich mal aus, ja. Absolut. Also das, da hat uns der Christoph auch wenig Neues und wenig Hoffnung mitbringen können natürlich, woher auch sollte sie kommen. Ist schon faszinierend. Aber spannend mal jemanden zu haben, der auch so nah dran ist an der Automobilindustrie und der auch mal so ein bisschen vielleicht die inoffiziellen Sachen auch mitbekommt. Denn das ist ja schon interessant. Und was mich überrascht hat, ist, dass VW da anscheinend jetzt wirklich eine ganz progressive Strategie fährt mit China. Das hätte ich gar nicht so, habe ich nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Und finde ich, klingt auf jeden Fall nach einem Ansatz, den man mal gehen sollte.
Ja, gut. Damit hätten wir die aktuelle Episode auch im Kasten. Es war wieder spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch da draußen. Wenn ihr die Folge kommentieren wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Liked auch und
bewerten,
teilt uns,
weiterempfehlen und vor allem Mitglied werden im Mobility Allstars e.V. Das hilft uns sogar noch am allermeisten, denn wir freuen uns immer über neue Mitglieder.
Absolut. So, jetzt wünsche ich dir allzeit gute Fahrt, Tobias, mit welchem Gefährt auch immer. Und bis bald mal wieder.
Genau, ja? Tschüss.
Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.